30 minutes left.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 Minutes Left, Folge Nummer 227, lieber Arne.
Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Bomba Pink Energy und gerade hat die Aufnahme nicht funktioniert, deswegen habt ihr kein Öffnungsgeräusch gehört, deswegen habe ich das imitiert. Psst.
Genau, mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, jedenfalls glaube ich, dass das da drauf steht, weil es steht nicht auf Deutsch drauf, da steht eine ganze Menge Kram auf Tschechisch. Und was ist SK?
SK? Keine Ahnung.
CZ ist Tschechisch, SK, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht da irgendwas und dann in Klammern 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein und das nehme ich mal an, dass es halt Koffein ist. Das wird immer so angegeben.
Bestimmt.
Kommt ja auch bei einem Energy Drink ganz gut hin. Vielen Dank an den edlen Spender aus München.
Dieser Schlingel.
Genau. Schmeckt interessant. Also mich hat es ein bisschen an Pink Grapefruit erinnert von Fanta, was es früher gab.
Echt? Mich erinnert es so ein bisschen an Zucker.
Vor allen Dingen durch die pinke Farbe.
Warte.
Vielleicht. Ja. Also.
Jo. Ist super süß.
Ja.
Ja.
Eher so wie so ein Sirup, so ein bisschen.
Apropos super süß. Holger, du siehst so gut aus. Hast du trainiert?
Ja, ich war beim Lauf zwischen den Meeren am Wochenende, am Samstag.
Wir sitzen hier uns übrigens gegenüber, deswegen darf ich das ruhig sagen.
Ich war beim Lauf zwischen den Meeren.
Zwischen welchen Meeren?
Zwischen der Ostsee und der Nordsee. Nein, andersrum. Von der Nordsee zur Ostsee läuft man dort. Das ist ein 95, irgendwas Kilometer langer Lauf.
Du bist 95 Kilometer gelaufen?
Das ist ein Staffellauf.
Ah.
Den läuft man mit 3 bis 10 Leuten ungefähr. Also Minimalgröße des Teams ist 3 und es sind 10 Staffelabschnitte, deswegen maximal 10 Leute. Mhm. Es war ganz cool, da habe ich daran teilgenommen von der Firma aus. Wir sind da irgendwie morgens früh, bin ich mit einer Kollegin hier vom Triathlon dahin gefahren, dann morgens um 6 Uhr irgendwie losgefahren hier aus Hamburg.
Mit dem Shuttlebus oder wie?
Nee, da sind wir mit dem Auto da hochgefahren nach Damp. Mhm. Also der Lauf, der ist von Husum nach Damp. Für die Leute, die sich das mal angucken möchten, liegt beides in Schleswig-Holstein. Man läuft also einmal komplett durch Schleswig-Holstein quer rüber quasi. Mhm. Aber wir sind nach Damp gefahren. Von dort aus fuhren Shuttlebusse zu den jeweiligen Startpunkten. Mhm. Meiner fuhr um, keine Ahnung, 8.20 Uhr von Damp los zu dem kleinen Ort, dessen Namen ich nicht mehr weiß, zu dem Sportplatz, was da war. Bin ich da angekommen, Sportsache, hab meinen Turnbeutel abgegeben. Der wurde dann mit einem Transporter zur nächsten Station gebracht, so dass ich den dort dann in Empfang nehmen konnte, als ich wieder angekommen bin. Ich bin dann ja von einer Station zur nächsten gelaufen, also ja. Von einem Ort zum nächsten. Es war ganz lustig. Dann gab es einen Ansager, der hat immer angesagt, welche Nummern gerade um die Ecke kommen, damit die Leute sich vorbereiten können. Da hatte man also 10.
Um die Ecke vor deinem Start.
Um die Ecke vor meinem Start oder vor dem Übergabepunkt, genau. Mhm. Da kamen dann erst 2, 3 Teams, dann kommen lange nix und dann kam so die große Masse.
Den wievielten Streckenabschnitt hast du denn gehabt?
Ich hatte den 3. Streckenabschnitt.
Okay.
Ja, der war auch ganz okay. Der 4. war wohl ganz schlimm. Der 4., der war über einen Flugplatz rüber, unter anderem. Mhm. Über die Landebahn von einem Flugplatz. Oder die Piste heißt es ja, ist ja Lande- und Startbahn. Der war wohl sehr schlimm, weil es hat die Sonne geschienen an dem Tag, sehr stark.
Ah, ja, ja.
Da hast du also Hitze von oben, dann hast du Hitze vom Asphalt.
Ja.
Und kein Schatten.
Ja.
Und das ist schon ziemlich doof. Naja, auf jeden Fall bin ich dann meine 11 Kilometer Strecke gelaufen, war ganz lustig, hat Spaß gemacht.
So ein Staffelholz, ist das immer noch wie so ein Klangholz aus der Schule?
Nein, das ist so ein Plastikrohr gewesen. Hatte so Sensoren dran, beziehungsweise wie heißen die? Wie so ein Startchip, den man auch beim Lauf.
Das, was du normalerweise am Schuh hast.
Genau, genau. Sowas hat er dran. Sollte man auch immer schön auf Kniehöhe halten, wenn man am Staffelübergabepunkt war, damit der es auch gut registriert wird.
Ja.
Ja. Und das habe ich gemacht. Und dann, als ich angekommen bin, habe ich mal meine Medaille abgeholt, was zu trinken gekriegt.
Das heißt, du bist angekommen da bei dem nächsten Ort dann und bist dann von da aus weggeschattelt worden.
Genau, dann habe ich meinen Turnen bei mir geholt und bin dann weggeschattelt worden, wieder zurück nach Damp, da wo ich halt auch losgestartet bin mit dem Shuttlebus.
Wo dann irgendwann deine ganzen Kollegen alle ankamen und ihr dann auf den letzten gewartet habt.
Richtig, und dann sind wir halt zusammen alle Mann reingelaufen ins Ziel.
Ah, ja, ja.
Es war ganz cool. Sind immer viele, viele Firmen, also es ist kein Firmen-Event, aber trotzdem machen viele Firmen da mit, also dann hast du so Firmenteams, keine Ahnung, Adobe Illustrator Team oder so. und da ist auch so ein Flugzeugbauer aus der Region vertreten mit den meisten Teams. Also wir waren, pro Team hast du ja 10 Leute.
Maximal.
Ja, wir hatten 100 Teams.
Ihr hattet 100 Teams?
Ja.
Wie, deine Firma hatte 100 Teams?
Meine Firma hatte 100 Teams.
Das heißt, da waren 1000 Leute maximal, die da irgendwie mitgelaufen sind.
Ja, ja, krass. Das war aber weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir ungefähr 140 Teams oder so.
Wahnsinn.
Ja. Ja, es ist ein großer, der es hat mir ein anderer aus meinem Team oder von meinen Triathlon-Leuten, mit denen ich da hin und her gefahren bin vorher, hat das erzählt, dass die an einem Übergabepunkt war. Und dann meinte der Durchsager, der halt immer die Nummern gesagt hat und auch manchmal auch den Namen von dem Team, wenn er das erkennen konnte, hat er irgendwann gesagt, so, den Namen von diesem Flugzeugbauer, den sage ich jetzt nicht mehr. Die sollen wir hier gefälligst sponsern. Dann sage ich den Namen auch wieder. Das war halt schon erschreckend. Das war auch ein bisschen doof, weil wir hatten halt alle das gleiche T-Shirt an. Also so ein weißes T-Shirt, hinten Airbus drauf und
ja.
Sahen
alle gleich aus.
Und dann, ja, und hinten stand dann immer so noch was drauf. Also bei mir stand Engineering drauf, dann hatten so ein paar mit Procurement drauf und sowas. Ne? Aber auch schon allein Engineering waren halt ganz, ganz viele. Mhm. Das waren halt auch nicht nur mein Team. Ja, das war aber ganz lustig. Da bin ich mitgemacht. Habe ich mitgemacht.
Ja, witzige Sache. Wie lange hat der Lauf gedauert insgesamt?
Ja, abends fünf, sechs waren ja alle da. Wir, glaube ich, wieder. Also ganzen Tag eigentlich.
Ja. Und wann war das jetzt?
Das war am Samstag. Also ich bin auch Samstagmorgen um 6 Uhr sind wir hier losgefahren mit dem Auto. Mhm. Und ich war erst um 23 Uhr wieder zu Hause oder so. Haben natürlich da war dann noch ein bisschen Party. Dann gab es auch noch was zu essen, zu trinken hinterher. Mhm. Das eine oder andere Flensburger.
Lokalbier.
Ja.
Ja.
Und dann, ich musste zum Glück nicht Auto fahren, also ich wurde dann schön mitgenommen. Ich hatte aber auch vergessen, meine Lampen mitzunehmen vom Fahrrad. Weil ich bin halt morgens um 5:30 dahin zu der Person gefahren, die mich mitgenommen hat. Ne? Da war es schon hell genug. Und dann, als ich zurückkam, war es halt dunkel. Und dann zum Glück wohnen sie nicht so weit weg von der S-Bahn. Und dann bin ich halt zur S-Bahn geschoben und hab dann die S-Bahn genommen. Ist mir sicherer, als irgendwie ohne Licht durch die Stadt zu fahren.
Mhm. Auch sehr vorbildlich.
Ja.
Das ist ja schließlich auch als Radfahrer ohne Lampen gar nicht gesehen.
Genau. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie unter einem 40-Tonnen oder sowas zu landen.
Ja.
Deswegen mache ich das dann auch lieber. Ja, ich habe das so ein bisschen wie so ein Roller benutzt teilweise, wenn ich gesehen habe, da ist nichts los und über den Fuß wie so auf eine Pedale stellen. Mhm. Das fand ich, das darf ich wohl.
Hätte ich auch vermutet. Wirst du nicht so schnell bei.
Nee. Egal.
Wo du auch nicht so schnell bei wirst, ist ja, wenn du so Spiele spielst, die mit Autos zu tun haben. Ich habe dich ein Spiel spielen lassen, von dem ich wusste, dass es auf dem Gameboy Spaß macht. Wir reden von der Level Complete Challenge, die ihr bei YouTube angucken könnt übrigens, liebe Hörer. Das solltet ihr unbedingt tun. Und ich habe dich RC Pro-Am spielen lassen, ein NES-Spiel.
Genau, ich habe auch erst vermutet, das ist das Gameboy-Spiel, aber das heißt irgendwie Super RC Pro-Am, was sehr seltsam ist, dass ein Gameboy-Spiel super heißt, aber es ist halt so. War ein bisschen öde.
Ich fand das auf dem Gameboy tatsächlich damals ziemlich cool, aber damals auf dem Gameboy gab es halt auch noch nicht viel anderes Spannenderes und heutzutage sieht es ein bisschen anders aus.
Vor allem auf dem Gameboy, da war halt das Coole, da gab es so ein 4-Spieler-Adapter für dieses Spiel. Da konnte man das zu viert tatsächlich spielen. Da hatte es so einen Kasten und jeder hat sein Linkkabel da reingesteckt und dann konntest du zu viert das Spiel spielen. Musste natürlich auch 4 Leute dieses Spiel haben. Also das war halt früher so. Du hast dann Samba de Amigo gespielt. Ein Dreamcast-Spiel.
Ja, quasi. Ich habe ja die Wii-Version gespielt, die hast du mir geliehen und ich habe mich ein bisschen bekloppt gefühlt mit den Maracas, heißen sie, diese Rasseln an Stäben.
Orange-Rasseln.
Wo man dann seine Remotes reintut, da braucht man halt zwei pro Person, die das spielen. Ich hätte es auch zu zweit spielen können, aber ich habe bei mir im Haushalt niemanden gefunden, der sich in dem Video zum Affen machen wollte.
Hättest das Spiel auch außerhalb vom Video nochmal spielen können mit deiner Familie?
Ja, naja, nee. Nee. Ich fand auch die Steuerung nicht cool genug. Also die Remotes haben ja das Problem, dass sie nicht gut Bewegungen während Bewegungen erkennen können. Dafür sind die einfach nicht clever. Also die erkennen schon ein bisschen Bewegung so, aber eben nicht schnelle Hin- und Zurückbewegung. Und wenn du gerade in irgendeiner Bewegung bist und dann eine andere machst, das erkennen sie nicht. Und das ist halt so ein bisschen Problem von diesem Spiel, dass die Eingaben nicht genau genug sind. Und das ärgert mich gerade bei so einem Musikspiel, wo du ziemlich genau sein musst, ärgert es mich schon ziemlich.
Ja, das früher auf der Dreamcast hatte man da so eine Matte. Da war so eine Sensorleiste dran. Mhm. Und die Controller waren kabelgebunden und da waren auch irgendwelche Sensoren dran oder Infrarotdioden oder sowas, die dann unten raufgeleuchtet haben oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, aber die waren auf jeden Fall kabelgebunden und man musste eine optische Verbindung zwischen den Rasseln und dem Boden haben.
Und das ganze Spiel hat 400 Euro gekostet.
Das war gar nicht so teuer. Es ließ sich aber sehr gut verkaufen, als dann die Wii, als ich dann gedacht habe, okay, ich brauche das nicht mehr und ich okay. Da habe ich das teuer verkauft.
Ja.
Und dann kam irgendwann die Wii-Version raus und dann habe ich mir die gekauft. Ja, die Rasseln habe ich tatsächlich geschenkt gekriegt. Es gab noch so eine andere Variante der Rasseln, da konnte man den Nunchuck reinmachen, die habe ich aber nicht.
Ah, okay.
Dann musst du nicht vier Wii-Modes haben.
Ja. Kannst du auch zu viert spielen?
Nee.
Okay.
Nein, nein.
Ja, war nicht so spannend. Ich habe den auch Spiel spielen lassen, aber darüber reden wir nächstes Mal.
Du hättest wahrscheinlich viel mehr Bacardi Cola trinken müssen vorher.
Ja.
Calpurnia, dann wäre
es. Ich bin ja gespannt, wie lange das Video bei YouTube sichtbar ist, weil da ja jetzt ganz viel Musik drin ist, die irgendwer lizenziert hat. Und
ja, das ist aber normal bei YouTube heutzutage. Die haben ja jetzt inzwischen diesen Deal mit der GEMA. Unser YouTube-Video, also dieses Video ist auch schon geclaimed worden von den ganzen License- Holdern.
Okay.
Wenn man intern bei uns im Internet, in dem YouTube-Dings guckt, in der Creator-Suite, da kann man das sehen, dass welcher für welchem Teil Geld haben möchte. Oder natürlich nicht von uns, sondern von den Zuhörern dann die Werbung da bekommt.
Okay, wir packen.
Ja, also wir kriegen da eh kein Geld drüber, weil das ganze Scheiß. Ist ja einfach nur aus Spaß.
Richtig. Es ist ja im Grunde nur, um unseren Pile of Shame irgendwann mal runter zu
genau.
arbeiten.
Genau.
Ja.
Ich habe noch was gesehen, was interessant ist. Das ist auf Netflix, habe ich das gesehen, und zwar eine Dokumentation. Die heißt I Am Your Father. Und ist eine Dokumentation über David Prose.
Das ist doch der hat doch bestimmt.
Das ist der Schauspieler, der Darth Vader gespielt hat.
Einer von den vielen, würde ich mal sagen, weil der hat nämlich David Prose hat, glaube ich, nur die Stimme geliefert.
Nein.
Nicht die Stimme geliefert, sondern nur die körperlichen Bewegungen geliefert von dem Original Darth Vader.
Genau, also er hat.
Stimme war dann von, ihr Nerds, ihr wisst es eh besser.
Ja, also der hat halt Darth Vader gespielt in der Originaltrilogie. Mhm. Bis auf, genau, er wurde gedubbt. Wie heißt das denn?
James Earl Jones natürlich.
Ja. Und in der Szene, in der Episode 6, wo der Helm abgenommen wird, haben sie auch einen anderen Schauspieler benutzt.
Okay. Also David Prowse ist quasi als Mensch nie zu sehen gewesen.
Nein. Richtig. Er war zu sehen in anderen Filmen. Wie Frankenstein, wo er ein Monster war und auch nicht richtig erkennen. Also er hat ein paar Sachen gespielt. Ist eine ganz interessante.
Es ging quasi um den Schauspieler.
Es ging um den Schauspieler, genau. Mhm,
okay.
Clockwork Orange hat er mitgespielt. Und so ein bisschen auch mit seiner Beziehung zu George Lucas und Lucasfilm, seine Erfahrungen mit dem Film und wie er darauf reagiert hat, dass er, als er festgestellt hat, dass er nicht gesehen wird, wenn er stirbt. Also wenn Darth Vader stirbt. Das ist, glaube ich, ganz nett anzusehen. Habe ich mir letztens angeguckt, geht irgendwie Stunde 20 oder sowas. Also
nicht. Stunde 20? Warum sollte ich denn eine Stunde 20 lang das gucken?
Ich fand es interessant. Also es hat sich gelohnt. Ich fand, war nicht gelangweilt.
Okay.
Ja. Und wir haben auch noch was gesehen zusammen.
Genau, dazu müssen wir jetzt gleich sagen, wir reden ungefähr einige Minuten lang spoilerfrei und werden dann direkt in den, ohne es groß anzukündigen, in den Spoiler-Teil wechseln. Und zwar zu Solo, A Star Wars Story.
Genau, also dem neuen Star Wars Spin-Off-Film, der jetzt gerade im Kino ist in Deutschland.
Genau.
Oder weltweit.
Und überall auch. Und überall extrem schlecht abschneidet. Der ist zwar auf Platz 1 überall, aber er schneidet wohl ziemlich schlecht ab, was die Verkaufszahlen von Tickets angeht. Und deswegen ist er quasi jetzt schon instantan ein Flop.
Okay.
Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wie hat er dir denn gefallen?
Mir hat er ganz gut gefallen. Also, ich hab nicht so viel von dem Film erwartet. Er war ja auch nicht wirklich gehypt. Und ich glaube, die meisten Star Wars Filme kamen auch irgendwo so im Winter, ne, im dunklen, in den dunklen Jahreszeiten, weil nicht vor Weihnachten, nach Weihnachten, also
glaube ich gar nicht. Also ich erinnere mich an viele Filme, die im Sommer kamen.
Okay. Auf jeden Fall habe ich selber so von dem Film nicht so viel mitbekommen, dass er rauskommt. Das, was ich damit sagen wollte.
Ja.
Ja, das ging relativ schnell, ich wusste ja, er kommt irgendwann raus, aber es war irgendwie so 2 Wochen zwischen, oder kommt ja bald raus und wir sind jetzt im Kino.
Ja, ja. Auf einer Skala von Episode 2 bis Rogue One, wie gut fandst du ihn denn?
Das kann ich so nicht sagen, also ich fand den ungefähr, vielleicht nicht ganz so gut wie Rogue One, aber viel besser als Episode 2.
Ja. Also bei mir war es halt so, ich finde Rogue One sehr genial, atmosphärisch dicht, plottechnisch sehr ausgereift, tolle Charaktere, fantastische Musik, überraschende Wendungen. Kurz so überraschend sind sie nicht, aber einige Wendungen sind schon drin. Und ich fand den Film insgesamt sehr genial und total unterhaltsam. Und den Solo-Film, den fand ich nett. So. Also man kann ihn gut angucken, er unterhält gut, das ist halt mehr so ein Abenteuer-Heist-Movie als so ein, ich weiß nicht, wie man Rogue One bezeichnen sollte. So der ist ja, also Rogue One ist am besten damit zu vergleichen, weil es halt ein Star-Wars-Film ist ohne Star-Wars quasi.
Ja, und das ist ja, aber Solo ist noch mehr ein Star-Wars-Film ohne Star-Wars. Also Solo, das Einzige, was in Solo Star Wars ist, sind einmal, dass die Charaktere natürlich auch in Star Wars drin vorkommen. Mhm. Und das war's.
Ja.
Also man hat keine Lichtschwertkämpfer.
Ja.
Man hat keine Todessterne, keine AT-ATs, keine. Doch, man hat TIE Wings.
Ja.
TIE Wings, TIE Fighter heißen die. TIE Fighter hat man. Sieht man. Ja.
Und es gibt natürlich auch so ein bisschen Raumschiff-Schlacht.
Genau, also
Schlacht nicht, aber Fliegerei.
Genau, es geht halt in der Geschichte einmal darum, um die Vorgeschichte von Han Solo, deswegen heißt er auch Solo.
Genau. Jetzt fangen wir bestimmt an zu spoilen, also wenn ihr noch nicht ausgemacht habt, dann macht's jetzt.
Genau, also eine der ersten Szenen ist, da weiß man, wie er zu seinem Namen gekommen ist, weil
das fand ich so absurd, muss ich sagen, weil er hat nämlich eigentlich offensichtlich nur Han geheißen. Und schreibt sich dann in die Armee ein und wird dann Han Solo genannt, weil er alleine unterwegs ist.
Genau. Also sie
so aus diesem 30 Jahre alten Witz haben sie quasi seinen Namen generiert.
Er versucht zu flüchten von einem Planeten mit einer Bekannten oder einer Freundin, mit seiner Freundin. Und die Freundin schafft es dann nicht, aber er schafft es, durch so eine Kontrolle durchzukommen. Mhm. Und aber die sind ihm trotzdem auf der Spur, die Leute, die ihn verfolgen. Und damit er da schnell wegkommt, schreibt er sich in die Armee ein. Und die wollen halt einen Nachnamen von ihm haben. Und dann denken die sich halt selber, die Armee selber, den Nachnamen Solo aus, weil er halt allein ist.
Genau. Es ist nicht so ganz klar, ob er keinen hat oder ob er den einfach nicht nennt, den er hat.
Ja. Aber ich glaube, er hatte keinen. Naja. Dann ist er so ein paar Jahre, 3 Jahre sagten sie in der Armee.
Genau, das sind so ein paar Kriegsszenen, die man da sieht.
Genau, das ist die Armee, das ist auch die imperiale Armee, also die, das sind keine Sturmtruppen, aber imperiale Armee.
Halt. Eigentlich müssen wir den Film nicht mehr erklären, weil alle Leute, die jetzt noch zuhören, die wissen, was passiert ist.
Ja, ja, ja.
Ich fand ja die Einführung von Woody Harrelson, so heißt er, die fand ich ziemlich witzig. So, weil Han Solo direkt erkennt, dass der eine Uniform trägt, die nicht seine ist. Denn es ist so eine Kriegsszene, ja, und da wird irgendwie gesagt, hey, übrigens, Captain, Sie sind jetzt der Anführer. Und der so, ich bin Captain, guckt sich so an der Uniform runter und sieht, er ist Captain. Und auf der Uniform sind halt offensichtliche Einschusslöcher von Laserwaffen, wie Han Solo dann später bemerkt, die ihn eigentlich hätten töten müssen, was offensichtlich nicht passiert ist.
Das ist auch ziemlich doof, dass du eine Rüstung hast und wenn du siehst, dass da Einschüsse drauf sind, dass du davon ausgehst, dass der tot ist. Was ist das für eine Rüstung? Die hält ja gar nichts aus dann.
Ja, das kommt noch dazu. Also offensichtlich sind die nicht gegen Laserwaffen gerüstet.
Und die schießen alle mit Laserwaffen.
Ja, da kannst du auch gleich direkt hier diese
Stormtrooper anmachen, bei denen passiert das gleiche, ich weiß.
Ja, ja. Die Einführung fand ich jedenfalls ziemlich gut, weil in dem Moment, wo der eingeführt wird, der Woody Harrelson, da ist es mir nicht klar gewesen, dass der ein Verräter ist quasi. Aber Han hat es halt sofort erkannt und will dann eben bei dem einsteigen, mitmachen und so, was dann ja auch letztlich passiert. Und dann wird der Film quasi sehr witzig, weil es so eine Rancor-Szene gibt. Und der Rancor ist aber nicht der Rancor, sondern es ist halt Chewie. Und in dem Moment, wo man die Säule sieht, die diese Stahlplatten hält, da war mir schon von vornherein klar, dass die dann irgendwie zusammenbricht und sie dadurch rauskommen. Und als ich Chewie sah, also ich hatte schon vermutet, dass es Chewie werden wird.
Ja, das war super offensichtlich.
Und dann war es natürlich Chewie und da war auch klar, dass sie sich nicht irgendwie kaputt beißen. Aber diesen Kampf zu sehen war trotzdem sehr witzig, weil die ja normalerweise sehr harmonisch miteinander agieren. Ja. Das fand ich irgendwie nett zu sehen und dass sie dann irgendwie fliehen mussten und Han irgendwie ihm Befehl erteilt und Chewie einfach genau was anderes gemacht hat. Das fand ich auch sehr witzig. Dann sind sie halt von diesem Planeten irgendwie entkommen und haben dann diesen Heist gemacht, also diesen Zugüberfall. Und da habe ich gedacht, was hatte denn jetzt diese Bande von Piraten, was hatte die denn jetzt eigentlich für einen Zweck und für einen Sinn so? Aber die tauchen dann ja im Schluss des Films wieder auf.
Ja.
Ja, und bei diesem Zugüberfall gehen halt auch irgendwie 2 Leute drauf und Han ist plötzlich der neue Pilot, wovon er ja immer geträumt hat.
Ich überlege gerade, haben sie vorher noch Lando getroffen oder hinterher?
Hinterher. Okay. Die hatten den Falken noch nicht, als sie mit diesem komischen 2-Fuß-Gitter und ein Pferd durch die Gegend flogen.
Nee, aber am Anfang haben sie den ja auch nicht gewonnen. Da hat ja Han Solo, also hat Han Solo ja verloren, weil Lando diese Spielkarten im Ärmel hatte.
Nee, das ist alles hinterher passiert. Er hat ja erst die Troller wieder getroffen, deren Namen ich gar nicht weiß, weil die offensichtlich so unwichtig ist.
Kira?
Kira, genau.
Die Troller, Kira, die ist wichtig.
Und die hat ihn dann mitgenommen, weil sie nämlich diesen Lando kannte.
Mhm.
Weil er irgendwie ein Schiff brauchte. Und deswegen hat sie ihn dann zu Lando geschleppt. Und wir wissen ja alle schon aus den vergangenen Jahren, dass er das Spiel bei einem Glücksspiel gewonnen hat. Das Schiff. Und dann sieht man dieses Glücksspiel und er gewinnt auch. Und hat dann aber plötzlich doch nicht gewonnen, was ich sehr witzig fand, weil ich da nicht mitgerechnet hatte. Aber Lando spielt natürlich falsch. Das fand ich ziemlich cool. Und dann kommt am Schluss natürlich die Auflösung, dass er dann irgendwie doch bei diesem Spiel gewinnt, weil er Lando eigentlich einfach vorher um dieses...
Wie fandst du denn Donald Glover als Lando?
Ich fand nicht nur Donald Glover als Lando sehr gelungen, sondern ich fand die Rollen alle sehr gut besetzt, muss ich sagen. Also auch den Han Solo, den ich rein optisch von Bildern überhaupt nicht als diesen erkannt hatte, weil natürlich Han Solo für mich wie Harrison Ford auszusehen hat. Der hat aber sehr überzeugendes Spiel. Also die Figurdarstellung von Han Solo, die fand ich sehr, sehr gut. Und auch den Lando, den mochte ich sehr gerne. Aber Donald Glover mag ich sowieso und diesen, dass er dann eben Lando spielt, das passt halt auch zu ihm. Aber diesen Alden Ehrenreich, Alden Ehrenreich, wie auch immer man den ausspricht, den kannte ich halt vorher überhaupt nicht. Mhm. Und finde auch, der sieht nicht sehr ähnlich aus wie Harrison Ford. Aber er hat diese Rolle sehr gut gespielt. Also ich fand ihn nach 15 Minuten des Films oder so, fand ich ihn sehr plausibel.
Ja. So, was passierte da noch? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Also dann haben sie, das Schiff haben sie nicht, hauen dann ab.
Die haben ja das Problem gehabt, dass sie die Ladung verloren haben bei diesem Zugüberfall und dass sie die neu generieren mussten.
Und dann wollten sie, genau.
Und dann sind sie halt hingegangen. Genau, hingegangen zu dem Typen, den ich übrigens auch sehr gerne mag, den, wie heißt denn der Schauspieler? Paul Bettany, der auch, Ultron hat er nicht gespielt, Vision hat er gespielt in den Marvel-Filmen. Und der hat den Freund gespielt von... Ach, was soll's, dieser Mathematiker-Film. Ist egal.
Also auf jeden Fall gehen sie zu Dryden Voss, das ist der Boss da.
Genau.
Und sagen dem, ey, hier, wir haben es leider nicht geschafft, bitte bring uns nicht um, weil wir haben eine Idee, wie wir dich trotzdem bezahlen können. Und zwar, indem wir das unraffinierte Material hier von diesem Planeten holen und das zu dieser geheimen Raffinerie, die keiner kennt, hinbringen.
Genau.
Und das so machen, aber das geht nur mit einem schnellen Schiff und deswegen brauchen wir den Millennium Falcon.
Genau. Das ist quasi der Plan. Und der Witz bei dieser Geschichte ist, der Millennium Falcon ist gar nicht so ultra viel schneller als die anderen Schiffe, alle auch, sondern Han Solo traut sich letztlich einfach nur durch den Nebel zu fliegen, wo vorher noch keiner durchgeflogen ist.
Ja, das.
So, das ist eigentlich der Witz bei der Geschichte. So, deswegen war er so viel schneller als die anderen alle.
Nur 9 Parsecs oder?
Ja, oder 8 oder irgendwie so. Also, das fand ich ein bisschen eigenartig für dieses Ding. Und vor allen Dingen, dass es offensichtlich als er in Episode 4 sagt, hey, ich habe den Kessel Run in 12 Parsecs geschafft, da klingt es ein bisschen so, als sei das irgendwie ein universell bekannter Wettbewerb. Mhm. Und nicht dieses von diesem einen geheimen Minenplaneten zu diesem anderen geheimen Raffinerieplaneten fahren. So, das ist eigenartig.
Ich glaube, der Minenplanet, der war nicht so geheim. Ich glaube, nur der Raffinerie war geheim. Egal. Okay. Auf jeden Fall fahren sie dann halt auf diesen Raffinerieplaneten. Da sind ganz viele Sklaven-Wookies und andere Sklaven.
Genau.
Und Roboter. Und sie schaffen es da, dieses Material rauszuholen. Und flüchten damit dann wieder durch den Nebel durch und bringen in dem Nebel, vorher sind sie so um den Nebel herumgeflogen.
Ja.
Und dann sind sie tatsächlich durch den Nebel geflogen und in dem Nebel wohnt so ein riesiges Tentakelwesen.
Cthulhu wohnt da.
Genau.
Ja, das ist der Spaghetti-Monster.
Genau, das fliegende Spaghetti-Monster wohnt da und stirbt aber dann, was wird nämlich in ein schwarzes Loch reingeschmissen.
Oder? Ja, genau. Wir haben völlig übersprungen die Co-Pilotin von Lando. Roboterfrau. Die fand ich ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, genau, das war so ein...
Also es war quasi eine Person, die problemfrei von einer echten Person hätte gespielt werden können, was Mimik und Gestik und Darstellung und so betraf. Aber es war eben Roboter.
Na, Mimik war da nicht so sehr viel auf dem Kopf.
Naja, nee, das schon. Sie hat so ein paar Sachen hat sie schon gemacht, aber so die ganzen Sprüche und so, also die waren schon.
Genau, die Sprüche und sie war auch irgendwie so ein bisschen in.
Und auch Kopfbewegung und so hat sie ja gemacht.
Ja, sie war so ein bisschen in Han verliebt oder andersrum.
Lando.
Lando, natürlich meine ich Lando.
Ja.
Ja.
Und ja, wurde dann halt zurückgelassen.
Genau, und dann fahren sie halt zu der Raffinerie, zu dem Raffinerieplaneten.
Genau, und da taucht dann diese Motorradgang wieder auf.
Genau, und dann stellen sie fest, dass diese Motorradgang, die Piraten, wie sie sie am Anfang genannt haben, die Guten sind. Das ist nämlich quasi so der Anfang der Rebellion.
Das hat mich überrascht, muss ich sagen. Also, dass da ein junges Mädchen raus und unter dieser Maske vom Anführer hervorkommt. Hat mich überrascht. Aber es hat mich nicht überzeugt. So. Also, dass das die Anfänge der Rebellion sein sollen, das fand ich irgendwie eigenartig.
Auf jeden Fall gibt es dann irgendwie so einen Schnitt, glaube ich, so ein bisschen. Und man sieht, wie sie dann bei dem Dryden Voss wieder sind und dem das Material liefern.
Genau.
Und der sagt dann, ja, ihr habt mich jetzt alle hintergangen, weil ich habe nämlich noch jemanden bei mir, der aufpasst, dass alles richtig läuft. Und das war der
Woody Harrelson.
Woody Harrelson, genau.
Ja.
Und jetzt will der
Dryden. Und dann, ja.
Dann gibt's einen Kampf.
Also ich meine, alle, die jetzt zuhören, wissen ja, was passiert ist. So, Dryden stirbt dann halt. Und Kira hat gesagt, ich komme direkt nach zu dir, Han. Und macht's da nicht, sondern sie ruft ihren Best Buddy an. Und der Best Buddy ist Darth Maul.
Genau.
Und zwar nicht irgendwie jemand, der so aussieht wie Darth Maul, wie ich zunächst dachte, sondern es ist tatsächlich Darth Maul, was unter anderem dadurch klar ist, dass er von Ray Park gespielt wird, der einfach auch 1999 Darth Maul gespielt hat. Und interessant daran ist, Darth Maul ist in Episode 1, wie wir alle wissen, gestorben und zweigeteilt worden. Wie wir aus den Clone Wars wissen, hat er sich gerettet durch seine bloße Macht und Kraft, indem er sich am Leben gehalten hat durch die Macht. Und dann hat er neue Roboterbeine gekriegt und dann ist er von seinem Bruder Savage Opress irgendwie gerettet worden oder so. Ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nur aus Erzählungen von altersschwachen Jawas. Und dann hat er offensichtlich neue Beine gekriegt, denn er hat in dieser Videokonferenz hat er ja Beine.
In dem Skype-Call.
Ja. Und das ist natürlich eine Wendung, die hatte ich nicht erwartet. Dann ist Kira irgendwie abgehauen mit dem Schiff von Dryden Voss.
Ja.
Und damit endet der Film.
Na, es gab, dann haben wir ein, zwei Sachen übersprungen. Und zwar eine ganz interessante Sache, wie ich finde.
Na?
Und zwar sieht man noch eine Szene, wo Han Solo und Woody Harrelson, dessen Filmnamen ich tatsächlich echt nicht weiß, auf so einer Sanddüne stehen. Und der Woody ihm da gerade erzählen, irgendwie eine wichtige Lektion machen. Also der möchte Han Solo umbringen, ne? Sie stehen da beide, glaube ich, mit Waffen.
Ja.
Und der Woody sagt so, ja, ich werde jetzt dir eine letzte Lektion, soweit kommt er, glaube ich, genau, sagen. Und dann erschießt Han Solo ihn. Und das ist halt eine Referenz auf Episode 4 und Han shot first, weil und auf den Recut von Episode 4, der ja in der Special Edition, wo Han Solo auf einmal nicht mehr als erstes schießt.
Und dann in den Re-Recut, wo sie dann tatsächlich zeitgleich schießen.
Genau, und dann gibt es ja immer dieses Meme, Han shot first.
Ja.
Und genau an der Stelle schießt Han nämlich zuerst. Ja. Und das fand ich ganz cool. Das ist mir da schon aufgefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall endet der Film dann damit, dass die
Lando ist mit seinem Schiff abgehauen. Nee, Moment, das war ja noch vorher.
Nee, Lando.
Der Film endet dann damit, dass sie wieder zu Lando gehen und das Schiff gewinnen.
Und zwar richtig, genau, weil Han Solo ihm diese Fake-Karte im Ärmel dann nochmal wegnimmt.
Genau. Ja, und das ist dann quasi das Ende. Also der Status quo am Ende des Films ist, Lando ist allein, hat kein Schiff. Kira ist mit dem großen, mit der Dortmunder, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, dieses
auf dem Weg zu Darth Maul.
Dieses riesen Turmschiff, auf dem Weg zu Darth Maul. Und Han und Chewie sind auf der Suche nach einem Bowcaster, nehme ich mal an. Den hat Chewie nicht bekommen bislang.
Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was passiert zwischen diesem Film und Episode 4.
Richtig.
Weil Darth Maul ist nicht mehr da später in Episode 4. Den gibt's ja da nicht.
Ja, genau. Aber Han Solo ist ja auf dem Weg nach Tatooine, wo er dann gefunden wird von
Luke. Ja, also
Zeit kann da nicht sein. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit, weil nicht gesagt wird, wann dieser Film spielt. Wir wissen nur, zwischendurch fahren 3 Jahre Zeitsprung. Aber mehr wissen wir, was den Zeitpunkt dieses Films angeht, nicht.
Also mich würde halt am meisten interessieren, was mit Kira und mit Darth Maul passiert. Während Episode 4 oder halt vor Episode 4.
Ja.
Irgendwas muss mit denen ja passieren, weil die werden ja hinterher nie wieder erwähnt.
Richtig.
Aber es soll ja jetzt jedes Jahr neue Star Wars Filme geben, deswegen werden wir es vielleicht irgendwann erfahren.
Genau, es wird ja auch irgendwie einen Obi-Wan-Film und einen Boba Fett-Film geben.
Ja, Boba Fett, ja genau, das habe ich auch schon
gehört. Und die könnten natürlich zeitlich sehr, sehr gut hier anschließen. Ja. Und ja.
Ja, nächstes Jahr kommt Episode 9 raus.
Genau.
Und es wird schon wieder eine neue Trilogie, glaube ich, geplant, die aber unabhängig von der Skywalker-Saga sein soll.
Aha.
Habe ich auch irgendwo gelesen.
Naja, wir werden sehen.
Genau. Also insgesamt fandst du den Film einen netten Film, den man nicht unbedingt gucken muss.
Genau, weil im Grunde erzählt er nichts, was man für Star Wars irgendwie wissen sollte. Während Rogue One ja quasi die direkte Hinleitung zu Episode 4 ist, scheint dies hier kein Film zu sein, der eine Geschichte erzählt, die man wissen muss, um irgendeinen Star Wars benannten Film besser zu verstehen. Also, ne, dass Chewie und Han sich irgendwie kennengelernt haben, dass er diesen Falken gewonnen hat und dass sie irgendwie Lando vorher kannten und so, das wusste man alles schon. Also sie haben nichts erzählt, was man irgendwie nicht gewusst hat.
Ja, aber ich finde es halt sehr cool, wie sie halt so die ganzen Kleinigkeiten aus den Filmen immer wieder aufbringen. Also auch die Würfel, die auftauchen, die die Millennium Falcon hängen in Episode 4. Und die schon da, wo Han Solo flüchtet von seinem Strafplanet, wo er am Anfang ist, da hat er die schon an diesen geklauten Speeder umgehängt, den er
ja,
da hatte.
Ja, genau. Die tauchen ja die ganze Filmreihe wieder auf, ja. Der Film ist natürlich nicht so dramatisch wie Rogue One, weil bei Rogue One einfach am Schluss keiner mehr da ist. Das fand ich übrigens witzig in diesem Film. Der Strandplanet am Schluss von Rogue One, wie hat der noch geheißen?
Hawaii?
Der wurde jedenfalls in diesem Film auch erwähnt.
Okay.
Das heißt, dieser Film muss vor Rogue One gespielt haben, was aber klar ist, weil Rogue One ja direkt vor Episode 4 spielt.
Ja.
Wie hat er denn geheißen? Ich hab's vergessen.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja. Naja, ich fand den Film ganz gut.
Ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also er hat durchweg unterhalten. Ich habe nicht zwischendurch, wie als ich den Film Doom gesehen habe damals im Kino, da habe ich gedacht, boah, Mensch, ist ja schon spät hier. Ich
könnte auch noch rausgehen. Man guckt sich auch keinen Doom-Film an.
Und bei diesem Film war ich echt die ganze Zeit gefesselt und habe gedacht, Mensch, ja, ist ja gute Unterhaltung.
Ja, wir haben den in 3D geguckt. Mhm. Wie hat dir das 3D gefallen?
An ein paar Stellen ganz schlecht und ansonsten gar nicht aufgefallen.
Ist gar nicht aufgefallen, ne?
Find also ich auch. Das ist immer mein Problem bei 3D. Es gibt halt so ein paar Stellen, wo Dunkelheit herrscht und es gibt so ein paar Lichteffekte und die sehe ich dann halt dreimal oder zweimal wenigstens. Und das nervt mich an 3D unglaublich. Und der positive Effekt, den ich daraus ziehe, ist halt sehr, sehr gering im Vergleich. So, ich bin halt an den Stellen, denke ich immer, ja, scheiße, jetzt hast du diese Brille auf so und es ist irgendwie blöde, weil du bist voll raus aus dem Film, weil da sind irgendwie Lichteffekte, die du nicht sehen hättest sollen. Mhm. Und die 3D-Dinge, die sind halt irgendwie so 3D und das nimmst du halt wahr. So. Aber diese negativen Effekte, die überwiegen das halt ganz krass, weil die mich aus dem Film rausholen. Also wenn ich den Film in 2D gesehen hätte, dann hätte ich halt diese ach ja, du guckst eine Filmgeschichte, hätte ich halt nicht erlebt. Deswegen bin ich halt kein 3D-Fan.
Dann hättest du gedacht, du wärst mit denen auf dem Millennium Falcon.
Genau.
Ja. Sehr lustig ist auch da, wo sie die hier, fällt mir gerade ein, da wo sie ihr Material verstecken im Millennium Falcon. Mhm. Das sind die gleichen Schmugglerfächer, die er später auch hat in den anderen Filmen.
Oh, vielleicht kannst du es mir erklären. Als sie dieses Cthulhu-Monster in das schwarze Loch gefeuert haben, was genau ist da passiert? Die haben irgendwie die Rettungskapsel abgefeuert und dann hat das Monster sich dran verschluckt. Und ist dann da reingefallen oder was?
Nein, das Monster ist halt der Rettungskapsel hinterhergegangen und dadurch näher an das schwarze Loch gekommen und dann hat es den Gravitationsring quasi
übersprungen. Okay, verstehe.
Ist halt dann, kam da nicht mehr
raus. Ja, okay.
Verstehe. Zu nah rangekommen dadurch.
Ja.
So habe ich das verstanden.
Diese Rettungskapsel übrigens, die fand ich nicht so gut, weil es gibt eine sehr viel bessere Erklärung, warum der Millennium Falcon so aussieht, wie er aussieht. Denn der Millennium Falcon ist ja bekanntermaßen ein Frachter. Der hat aber nicht sonderlich viel Platz für Fracht. Sondern eigentlich war diese Lücke, die der vorne hat, dafür gedacht, um da ein riesen Frachtobjekt reinzutun. Deswegen ist das Cockpit auch auf der rechten Seite, damit man an diesem Frachtobjekt vorbeigucken kann, während der Millennium Falcon das quasi durch die Gegend schiebt. So, das ist die eigentliche Erklärung für diese Lücke. Ja. Und die finde ich erheblich besser, als dass da irgendwie ein Escape-Pod Platz gefunden hätte.
Ja.
Aber nun ist es Kanon und deswegen ist es halt so.
Ne, er hat ja gesagt, ich habe den da rangebaut. Der hat Lando gesagt.
Ja gut, okay,
das heißt aber
die
ja
Version
nicht,
mit der Fracht, die haben wir ja noch nie gesehen. Also wahrscheinlich gibt es die halt auch nicht. Auch wenn sie tatsächlich viel logischer wäre.
Na gut, Arne.
Ja, Holger, ich glaube, wir haben es dann für diese Woche.
Wir haben jetzt den Podcast ran in less than 40 Parsecs geschafft.
Sehr gut.
Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren oder so reinschreiben, wie euch der Film so gefallen hat und was wir jetzt hier vergessen haben zu erwähnen, was aber ganz interessant ist im Bezug auf den
Rest des Universums,
Star Wars Universums. Das würde mich aber auch mal interessieren, was euch noch so aufgefallen ist, was uns nicht unbedingt aufgefallen ist oder was wir vergessen haben, jetzt hier zu erwähnen.
Genau, das würde mich auch interessieren.
Ja, dann möge die Macht mit euch sein.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt.
Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.
Am liebsten mit 5 Sternen, weil wenn 5 Sterne da sind, dann finden uns noch viel mehr Leute.
Außerdem könntet ihr uns Nachrichten schicken über Twitter bei twitter.com/dml-podcast.
Genau, und du bist unterstrich Holger bei Twitter.
Und du bist Kurt Nager, CODENAGA. Und außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com/dirtyminutesleft.
Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net/dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
Falls ihr keinen Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen.
Wenn ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne drauf an.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.